Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Diese Frage stellte einst ein junger Mann an Jesus. Und Jesus antwortete ganz anders, als wir es wahrscheinlich tun würden, oder? Doch diese Begebenheit, sie lehrt uns sehr viel über das richtige Verständnis des Gesetzes und über den Weg zum ewigen Leben. Schlag doch mit mir auf Markus Kapitel 10 und wir lesen die Verse 17 bis 27. Markus Evangelium Kapitel 10 ab Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt, von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn dich jemand fragt: Wie kann ich gerettet werden? Hättest du begonnen, die 10 Gebote aufzuzählen? Nun, Jesus lehrt hier keine Werksgerechtigkeit. Wir missverstehen diesen Text, wenn wir denken, dass Jesus sagt: Ja, halte dich einfach an alle Gebote und dann wirst du gerettet. Er will diesen Mann nicht erklären: Also wenn du dich ganz doll anstrengst, dann verdienst du dir selbst den Himmel. Nein, aber er gebraucht die 10 Gebote als den Maßstab des Moralgesetzes Gottes, um ihn auf den richtigen Weg zu führen. Und so heißt es in der 44. Frage in unserem kleinen Katechismus: Worin ist das Moralgesetz kurz und bündig zusammengefasst? Die Antwort lautet: Das Moralgesetz ist in den 10 Geboten kurz und bündig zusammengefasst. Zum einen die Hervorhebung der 10 Gebote. Die 10 Gebote werden in besonderer Weise hervorgehoben. Das sind nicht die einzigen Gebote, die wir finden im Alten Testament. Ja, es gibt in der Tora, in dem Alten Bund, 613 Gesetze. Darunter 365 Verbote und 248 Gebote. Doch die 10 Gebote, die werden nicht erst von Jesus besonders hervorgehoben. Er zitiert hier eindeutig aus den 10 Geboten. Sondern auch schon im Alten Testament, in den Büchern Mose, werden diese 10 Gebote von den anderen Gesetzen unterschieden. Sie haben ein besonderes Merkmal. Sie haben besondere Aspekte, die sie hervorheben vor den anderen. Zum einen die Stimme Gottes. In 5. Mose 5, Vers 4 heißt es: Von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Also als das Volk Israel an dem Berg Sinai stand, da gab es alle möglichen Zeichen mit Rauch und Feuer und ein Beben und so weiter und so fort. Aber Mose betont an unterschiedlichen Stellen, Gott selbst sprach nicht nur zu Mose auf dem Gipfel von dem Berg Sinai, sondern davor sprach er aus dem Himmel zu dem ganzen Volk Israel. So lesen wir in 5. Mose 5, Vers 22, ein paar Verse später. Diese Worte redete der Herr auf dem Berg zu eurer ganzen Versammlung, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und dem Dunkel, mit gewaltiger Stimme. Also nachdem er die 10 Gebote nochmal aufzählt in 5. Mose 5, sagt er, genau diese Worte, die hat Gott zu der ganzen Versammlung öffentlich vom Himmel gesprochen. Nicht nur zu Mose, dem Mittler, sondern zu dem ganzen Volk. Hier hörte das Volk akustisch die Stimme Gottes. Und was hat er gesagt? Die 10 Gebote. Und nicht nur hat Gott diese 10 Gebote sogar akustisch mit seiner eigenen, mit einer Stimme vom Himmel gesprochen, sondern wir erfahren auch von dem Finger Gottes. 2. Mose 21, Vers 18 heißt es, und als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Beschrieben mit dem Finger Gottes. Und später noch einmal, 2. Mose 32, Vers 16. Diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift, auf den Tafeln eingegraben. Mose sagte, ich war das nicht. Ich habe die nicht da reingeschrieben, das war der Finger Gottes. Gott selbst hat diese Schrift dort in diesen Stein eingegraben. 5. Mose 9, Vers 10. Und der Herr gab mir die beiden steinernen Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Auf ihnen standen all die Worte, die der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet hatte am Tag der Versammlung. Also genau das, was Gott vor der ganzen Versammlung lautstark, hörbar, vom Himmel zu dem Volk geredet hat, genau das hat er auch selber ohne die Hilfe von Mose auf die Steintafeln aufgeschrieben. Mose sagt, mit dem Finger Gottes. Und dann sehen wir, diese 10 Worte, sie werden hervorgehoben als die Bundespflicht. In 5. Mose 4, Vers 12 und 13 heißt es, und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt. Nur eine Stimme war zu hören. Und er verkündete euch seinen Bund, den zu halten er euch gebot. Doppelpunkt, die 10 Worte. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Die 10 Worte. Das ist die Verkündigung des Bundes. Oder auch 2. Mose 34, Vers 28. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes. Die 10 Worte. Also diese 10 Gebote, sie sind in einer besonderen Weise die Zusammenfassung oder der Inhalt der Bundespflicht, die Gott mit dem Volk eingeht. Und dann gibt es auch noch eine besondere Abgrenzung. In 5. Mose 5, Vers 22 heißt es, diese Worte redete der Herr auf dem Berg zu eurer ganzen Versammlung, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und dem Dunkel, mit gewaltiger Stimme und fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln und gab sie mir. Und was heißt es, dass er nichts hinzufügte? Es gab doch noch viele weitere Gebote, die die dem Volk Israel durch Mose gegeben war. Aber was Mose sagt, ist, hier bei diesen zwei Tafeln, bei diesen 10 Geboten, da gab es eine klare Abgrenzung und er fügte nichts hinzu. Zu diesen 10 Geboten gehören nur diese 10 und keine 11. 2. Mose 32, Vers 15 lesen wir, und Mose wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Tafeln beschrieben, auf ihren beiden Seiten, vorn und hinten waren sie beschrieben. Ein bisschen anders, als man das sonst für üblich vielleicht in den Illustrationen da sieht, wo immer nur eine Seite beschrieben ist, damit man alle auf einem Bild sehen kann. Wisst ihr, was das bedeutet, dass beide Seiten beschrieben wurden? Man kann nichts hinzufügen. Man hat nicht noch eine Blankoseite auf der Rückseite und sagt, ich habe auch noch eine Idee, die kann ich noch dazu schreiben. Nein, es ist vorne und hinten voll beschrieben. Das heißt, hier ist kein Platz mehr für irgendetwas, was hinzukommt. Und dann haben diese 10 Gebote auch einen besonderen Platz. Diese 2 steinernen Tafeln, sie wurden in die Bundeslade gelegt. 2. Mose 25, Vers 21. Lege die Deckplatte oben auf die Lade, in die Lade aber sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Also schon bevor Gott überhaupt diese 2 Tafeln gemacht hat, hat er es schon zu Mose gesagt, hier, bau die Stiftshütte, bau diese Bundeslade und da soll ein Zeugnis hineinkommen, das ich dir noch geben werde. 5. Mose 10, Vers 5. Und ich wandte mich und stieg vom Berg herab und ich legte die Tafeln in die Lade, die ich gemacht hatte, und dort blieben sie, wie der Herr mir geboten hatte. Diese Tafeln waren das Zeugnis, was Mose in die Bundeslade legen sollte. Aber er sollte nicht alle Gesetze in die Bundeslade legen. Neben diesen 2 Tafeln hat Mose, die ganzen 5 Bücher Mose geschrieben. Und in 5. Mose 31, Vers 24 und 25 lesen wir, und es geschah, als Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, da befahl Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, nehmt dieses Buch des Gesetzes, hört einmal, und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich wird. Also all diese Gesetze, sie wurden neben die Lade gelegt, aber in die Lade hinein kamen die 10 Gebote, die beiden Steintafeln. Wir sehen also schon im Alten Testament ja von Mose selbst und von Gottes Handeln selbst werden diese 10 Gebote abgegrenzt, hervorgehoben. Und auch dann von Jesus und den Aposteln, wie wir hier in unserem Beispiel in der Begegnung mit dem jungen Mann. Wenn er von den Geboten spricht, dann zählt er einige exemplarisch auf und sie sind aus den 10 Geboten. Wir finden das auch in der Bergpredigt oder im Römerbrief oder im Jakobusbrief. Wenn die Apostel dann auf ein paar Beispielgebote nehmen, dann wählen sie besonders häufig auch von diesen 10 Geboten. Sie haben sie werden hervorgehoben innerhalb der Gesetze. Warum ist das so? Nun, diese Gesetze, sie haben einen zusammenfassenden Charakter. Der zusammenfassende Charakter der 10 Gebote, das ist unser zweiter Punkt. Die 10 Worte, so wie es im 2. Mose und auch in 5. Mose beschrieben wird, daher kommt übrigens auch das Wort Dekalog, das ist griechisch und heißt 10 Wort. Das kommt von dieser Bezeichnung, die 10 Worte. Dieser Dekalog, die 10 Worte, sie werden unterschiedlich gezählt. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. In der römisch-katholischen Kirche und auch in der lutherischen Kirche zählen das Fremdgötterverbot und das Bilderverbot als eines zusammen. Und dafür wird dann aber, damit man auf die Zahl 10 kommt, das Verbot, die Dinge des Nächsten zu begehren, in 2 Verbote aufgeteilt, nämlich einmal, dass man nicht das Haus begehren soll und dann als weiteres, dass man nicht die Frau und die anderen Güter begehren soll. Daher kommt es zu unterschiedlichen Zählungen. Hat etwas damit zu tun, wie wichtig man das mit dem Bilderverbot nimmt. Das wollte die römische Kirche und auch die lutherische gerne ein bisschen in den Hintergrund rücken. Aber genau, nach unserer Zählung der reformierten Kirche und auch der meisten Freikirchen ist die Zählung, dass das Fremdgötterverbot und das Bilderverbot getrennt ist. Nun zu der Auslegung. Es gibt einige wichtige Prinzipien, die wir uns vor Augen halten sollten, damit wir die 10 Gebote richtig auslegen. Zum einen, die 10 Gebote sind geistlich zu verstehen und auszulegen, nicht nur natürlich. Das heißt, es erstreckt sich nicht nur auf die Tat, sondern auch auf den Verstand, auf unseren Willen, auf unseren Gefühlsbewegungen, auf unsere Kräfte, im Wort, im Werk, in all dem, was wir tun. Ja, Jesus geht in der Bergpredigt darauf ein. Manche sagen, oh, er verschärft das Gesetz Gottes. Aber nein, er betont nur, wie es eigentlich auszulegen ist. Von Anfang an war es schon immer auch geistlich auszulegen. Das bedeutet, es ist nicht nur Mord, wenn ich niemanden direkt umbringe, sondern Jesus sagt schon, wenn ich jemanden in meinem Herzen hasse, ist es ein Bruch des 6. Gebotes. Du sollst nicht morden. Oder es ist nicht nur Ehebruch, wenn ich bis zum Äußersten gehe und mit einer anderen Frau verkehre, die nicht meine eigene ist, sondern Jesus sagt, Ehebruch, ja, der Bruch dieses Gebotes, es beginnt schon mit der Lust im Herzen. Das heißt, die 10 Gebote, sie sind geistig zu verstehen. Sie umfassen auch die inneren, die geistlichen Dinge. Und das finden wir allein schon durch das 10. Gebot. Ja, du sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist. Hier zeigt sich schon, ja, es war von Anfang an auch geistlich gemeint. Denn sowas kann man nicht einfach nur an einer Tat unbedingt messen, sondern gerade dieses Begehren zeigt schon, hier beginnt etwas im Herzen und äußert sich dann vielleicht in der Tat oder im Wort und dergleichen. Außerdem sind die 10 Gebote nicht nur irgendwie so eine relative Richtung, wo man sagt, okay, das ist so ein Maßstab, da kann man mal versuchen, sich dran zu halten. Gott verlangt vollkommenen Gehorsam. Jesus sagt, eins fehlt dir. Der junge Mann, er meint, er hätte alles gehalten, er wäre alles, hätte alles befolgt. Aber Jesus sagt nicht, ach ja, okay, das reicht. Er sagt, eins fehlt dir. Und weil dir eins fehlt, hast du keinen Schatz im Himmel. Wir sind aufgefordert, das Gesetz Gottes vollkommen und vollständig und zu jeder Zeit zu gehorchen. Jede Pflicht wird zur höchsten Vollendung gefordert und der geringste Grad einer Sünde wird verboten in den 10 Geboten. Im Jakobusbrief lernen wir, dass wer ein Gebot übertritt, im Grunde das ganze Gesetz übertreten hat. Es ist ein vollkommener Gehorsam gefordert, nicht irgendwie nur so eine vage Richtung. Außerdem, bei den 10 Geboten ist der Gegensatz immer mit einbezogen. Das heißt, da wo eine Pflicht geboten wird, da wird die entgegengesetzte Sünde gleichzeitig verboten. Oder da, wo eine Sünde verboten wird, da wird die entgegengesetzte Pflicht geboten. Ja, also du sollst, wir finden das hier, du sollst nichts vorenthalten. Welches Gebot ist das nochmal, was Jesus hier zitiert? Ah, wir finden das gar nicht so direkt in den 10 Geboten. Aber er sagt hier in Vers Vers 19 am Ende, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Nun, was heißt, du sollst nichts vorenthalten? Nun, es ist die Umkehrung von dem, dass wir nicht begehren sollen, das, was unseres Nächsten ist. Wir finden hier also, in einem Verbot ist das entsprechende, in einem Verbot einer Sünde ist die entsprechende Pflicht mit enthalten und umgekehrt. Wir können also nicht einfach nur sagen, okay, ich habe nicht getötet. Nee, es ist auch die Pflicht, ich soll das Leben eines anderen achten. Außerdem ist bei der Auslegung wichtig, dass es hier bei den einzelnen Geboten eine Zusammenfassung ist. Eine kurze und bündige Zusammenfassung, wie es heißt. Und bei Zusammenfassungen, da wird etwas, werden viele Dinge manchmal unter einer Überschrift zusammengefasst. Aber trotzdem sind mehrere Einzelheiten gemeint. Unter der einen Sünde oder der einen Pflicht werden alle von derselben Art verboten oder geboten. Zum Beispiel, ehre Vater und Mutter, das schließt die rechtmäßige Unterordnung gegenüber Vorgesetzten mit ein, aber auch die richtige Verantwortung gegenüber Untergebenen. Hier geht es quasi um eine ganze Gruppe, wofür Vater und Mutter hier stellvertretend stehen. Und dann müssen wir auch beachten, auch die Begleitumstände zu sehen. Alles, alle Ursachen, alle Mittel, alle Gelegenheiten, alle Erscheinungsformen, alle Anreize zur Sünde oder all das, was eine Pflicht verhindern kann, ist mitverboten. Nicht erst sozusagen das Allerletzte und das Alleräußerste, sondern wir sollen überlegen, oh, in welche Richtung geht das hier gerade? Und dann, in welchem Bezug stehen sie eigentlich zu Gott? Und die ersten vier Gebote beschreiben unsere Pflicht gegenüber Gott und die letzten sechs unsere Pflicht gegenüber unserem Nächsten. Aber wir sollten nicht meinen, dass die letzten sechs Gebote bloß irgendwie eine Sache zwischen uns und unseren Mitmenschen ist, wo Gott außen vor ist. Auch diese sind unsere Pflicht vor Gott. Aber die ersten vier behandeln die Pflichten, die wir Gott direkt schulden, also direkt im Kontakt mit ihm, was die Anbetung angeht. Die letzten sechs behandeln die Pflichten, die wir Gott indirekt schulden. Das heißt, die Pflicht, welche wir Gott schuldig sind, aber in Beziehung zu unseren Mitmenschen, die Gott geschaffen hat. Und wo er bestimmt, wie wir miteinander umgehen sollen. Dann ist noch für die Auslegung wichtig eine Zeitbestimmung. Was Gott verbietet, das darf zu keiner Zeit getan werden. Was er gebietet, ist auch alle Zeit unsere Pflicht und doch ist jede besondere Pflicht nicht zu allen Zeiten zu tun. Also es gibt einen Unterschied, wenn etwas in den zehn Geboten verboten wird oder geboten wird, was den Zeitbezug angeht. Zum Beispiel, ich darf niemals stehlen. Ja, stehlen ist immer verboten. Aber wenn jetzt die gegenteilige Pflicht auch mit verbunden ist, es ist meine Pflicht, Armen, die in Not sind, die meine Hilfe brauchen, zu helfen, ihnen nichts vorzuenthalten. Das bedeutet aber nicht, dass ich jeden Tag oder jeden Moment Geld spenden muss, um diese Pflicht zu erfüllen. Ja? Aber schon ein einziger Diebstahl ist schon Sünde, aber bei den Pflichten ist es nicht so, dass alles sozusagen ohne Unterlass, ohne Pause jedes Mal geschehen muss. Oder ja, Lügen ist immer falsch. Es gibt nicht einen Moment, wo ich sage, ah ja, darf ich lügen, ist ja nur eine kleine Notlüge oder sowas. Lügen ist immer falsch. Und dass die gegenteilige Pflicht davon ist, ich soll die Wahrheit reden. Das bedeutet aber nicht, dass ich Jedes Mal, wenn ich an der Kasse im Supermarkt stehe, der Verkäuferin alles erzählen muss, was ich nur irgendwie weiß, was wahr ist. Ja? Und so ist auch das manchmal wichtig, um die 10 Gebote richtig auszulegen. Es gibt hier einen unterschiedlichen Bezug. Das, was verboten ist, ist immer und zu jeder Zeit verboten. Das, was geboten ist, sollen wir immer als eine Pflicht sehen. Aber es gibt manchmal gewisse Zeiten, wo etwas, wo wir diese Pflicht auch ausführen müssen, und andere, wo wir sie uns nur vor Augen halten müssen, aber nicht, es nicht zu jeder Zeit sozusagen aktiv werden muss. Was wichtig ist, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das, was verboten ist, ist immer verboten. Und dann, dieses Gesetz, es gilt allen Menschen. Ja, es ist eine Zusammenfassung des Moralgesetzes, das allen Menschen gilt. Das heißt, dass wir uns sogar auch bemühen sollten, nicht nur selbst dieses Gesetz zu erfüllen, sondern auch andere zu fördern, dass sie den Pflichten nachgehen oder die Verbote meiden. Wir können nicht einfach sagen, okay, damit ich das Gesetz erfüllen kann, lasse ich einfach den anderen das Gebot brechen, ja, damit ich nicht töte, beauftrage ich den anderen und dann ist nur er schuld. Nee, wir sind sogar verpflichtet, wenn es was nach unserer Macht steht, auch nicht dafür zu sorgen, dass wegen uns andere ihre Pflicht vernachlässigen oder Verbote übertreten. Also, die 10 Gebote sind das Moralgesetz bündig zusammengefasst. Und wenn wir hier so manche Auslegungsprinzipien ernst nehmen und wahrnehmen, können wir es wie folgt zusammenfassen. Das erste Gebot betrifft den Gegenstand der Anbetung und verlangt von uns, Gott als den wahren Gott und unseren Gott zu erkennen und anzuerkennen und ihn als solchen in Herz und Leben anzubeten und zu verherrlichen. Das zweite bezieht sich auf die Mittel der Anbetung und verlangt, dass wir alle religiösen Kulte und Ordnungen, die Gott in seinem Wort bestimmt hat, annehmen, beobachten und rein und vollständig halten. Das dritte Gebot bezieht sich auf den heiligen und ehrfürchtigen Gebrauch von Gottes Namen, Titeln, Eigenschaften, Ordnungen, Worten und Werken. Das vierte verlangt von uns, den Sabbat zu heiligen, den Tag, den er für seine Anbetung und für seinen Dienst bestimmt hat. Das fünfte bezieht sich auf die Pflichten, die wir einander in unseren verschiedenen Positionen und Beziehungen als Vorgesetzte, Untergebene oder Gleiche schulden. Das sechste verlangt die Bewahrung des Lebens. Das siebte Gebot bezieht sich auf die Wahrung der Keuschheit, des eigenen Herzens, der Sprache und des Verhaltens. Das achte Gebot bezieht sich auf die rechtmäßige Beschaffung und Förderung des eigenen und fremden Vermögens. Das neunte verlangt, die Wahrhaftigkeit zwischen Mensch und Mensch zu bewahren und zu fördern, besonders bei Aussagen als Zeuge. Das zehnte verlangt, dass wir mit unserem eigenen Zustand zufrieden sind und eine rechte und wohltätige Gesinnung gegenüber unseren Nächsten und allem, was ihm gehört, haben. In den 10 Geboten ist also das ganze Moralgesetz Gottes, was Gott von allen Menschen zu allen Zeiten verlangt, wovon ein Zeugnis sogar in unseren Herzen geschrieben ist, wie wir in der letzten Lehrstunde, in der letzten Katechismuspredigt gelernt haben, ist es bündig zusammengefasst. Kurz und bündig zusammengefasst. Und alle Sünden, die Gott verbietet, und alle Pflichten, die Gott von uns verlangt, sind auf die eine oder andere Weise mit dieser Zusammenfassung verbunden. Und darum stellt Gott selbst diese 10 Gebote so besonders hervor, weil wir hier lernen sollen, in was für einem Verhältnis stehen sie zu den Pflichten oder Verboten, die Gott hier zusammenfasst. Und all die anderen Gebote, die Moral betreffen, wir können sie auf die eine oder andere Weise mit den 10 Geboten verknüpfen und verstehen, um dieses Prinzip geht es Gott. Und dies ist eine Anwendung, wie dieses Gebot erfüllt wird oder so. Drittens, der Nutzen der hervorgehobenen Zusammenfassung. Ich habe gerade schon gesagt, das, was hier auf dem Berg Sinai, die 10 Gebote, die offenbart wurden, die Gott zu dem Volk Israel gesprochen hat mit einer hörbaren Stimme, die er selber mit seinem Finger eingegraben hat in die Steintafeln, die in die Bundeslade gegeben wurden. Das waren keine Gesetze, wo sich die Israeliten erschrocken haben. Was? Davon haben wir noch nie etwas gehört. Wie kommt man denn auf solche Gebote? Nein, es sind alles Gebote, die Israeliten ein Stück weit kannten. Ja, tatsächlich, ich habe ein Buch zu Hause in meinem Regal, wo jemand durchgeht und anzeigt, dass es Hinweise für jedes einzelne Gebot gab, schon vor der Gesetzgebung. Und wir finden hier tatsächlich, dass die Gläubigen im Alten Bund durchaus etwas wussten von dem, was recht und gut ist oder was böse ist, was Gott verlangt und was er verbietet. Aber hier wird es aufgeschrieben und es ist auch für uns durchaus von großem Nutzen, nicht weil es eine völlig neue Offenbarung ist und etwas aufzeigt, was bis dahin völlig verborgen war und kein Mensch wissen konnte. Nein, aber hier wird aufgeschrieben, ja sogar von Gott selbst in Stein eingeschrieben, das, was Adam und Eva in ihrem vollkommenen Zustand noch sehr, sehr deutlich gesehen haben, aber was durch den Sündenfall in der Erkenntnis des Menschen immer mehr verfallen ist. Aber diese 10 Gebote, sie sollen auch bestätigen das Zeugnis, was in unserem Herzen ist. Wir haben heute Morgen gelernt, dass Judah, er wusste eigentlich, dass das Ehebruch, dass Unzucht Sünde ist. Und er versuchte es in seinem eigenen Herzen irgendwie zu rechtfertigen. Aber das Zeugnis, es kam immer wieder durch. Und hier wird dann deutlich, nee, das hat Gott geboten. Das hier gehört zu dem Gebot, dass wir nicht Ehe brechen sollen. Aber diese 10 Gebote, sie korrigieren auch das, was verzerrt ist. Wir Menschen, wir versuchen, die Wahrheit durch Lüge niederzudrücken, heißt es im Römerbrief. Und hier muss einiges korrigiert werden. Zum Beispiel, dass schon die Begierde in unserem Herzen eine Sünde ist. Da, wo wir das des Nächsten begehren und nicht erst nur die Tat. Außerdem wird ergänzt, was fehlt. Gerade, dass wir, wie wir Gott verehren sollen, wurde von so vielen Menschen in der Menschheitsgeschichte so völlig verdreht und ausgetauscht oder völlig ausgelöscht und man hat versucht, Gott durch alle möglichen Götzenbilder anzubeten. Und es ist wichtig, Gott schreibt dieses auf, um ganz klar zu ergänzen, nein, das gehört mit zu den 10 Geboten. Aber dann ist es auch wichtig, und das gilt auch uns als Christen in einer besonderen Weise, dass wir nichts hinzufügen, was Gott nicht hinzugefügt hat. Dass wir nicht etwas zu einem Verbot oder einem Gebot machen, was Gott nicht verboten oder geboten hat. Dass wir nicht unsere Ansichten, unsere Vorurteile oder die Art und Weise, wie wir etwas anwenden wollen, zu einem Gesetz machen. Und so wird hier das, was wir als natürliches Recht eigentlich wissen, eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse, die Gott selbst in unser Herz als bezeugt hat, wovon das Gewissen in uns Zeugnis gibt, dass wir es recht verstehen. Und damit auch merken, dieses Gesetz ist umfassender. Und sie dringt ins Herz. Jesus sagt, wie schwer werden die, welche Güte haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Manchmal sind wir so geübt darin, so einige Gebote so völlig in den Hintergrund zu rücken. Wir wollen das nicht wahrhaben. Aber da, wo uns das Moralgesetz recht verstanden vor Augen geführt wird, da merken wir, oh, es ist schwer, in das Reich Gottes hineinzukommen, durch die Gehorsam seines Gebotes. Aber dazu ist es auch nicht gegeben, dass wir es wie eine Leiter gebrauchen, um selbst in unserer eigenen Kraft in den Himmel zu steigen, sondern es soll die Sünde in uns betonen. Es soll verhindern, dass wir uns selbst für besser darstellen, als wir sind. Das ist der Fall hier bei dem reichen Jüngling. Jesus zählt es ihm auf, nicht um zu sagen, oh ja, stimmt, eigentlich hast du alles, was du brauchst. Er sagt, nein, eins fehlt dir. Und er legt den Finger in die Wunde. Und was hat der reiche Jüngling für ein Gesetz übertreten? Nun, zum einen gibt es den Hinweis, so wie Jesus das hier anwendet, dass man nichts vorenthalten soll. Also wenn er hier nochmal ein bisschen betont, hier hast du vielleicht das nicht ganz vollständig verstanden, dass hier auch etwas gemeint ist. Vielleicht hat er anderen etwas von dem Gewinn, den er bekommen hat, vorenthalten. Vielleicht hat er seine Arbeiter nicht so bezahlt, wie er sollte, und hat das begehrt, was eigentlich seinen Nächsten gebührt. Und dann heißt es, er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sagt zu ihm, geh hin, verkauf deine Habe, gib es den Armen, folge mir nach. Nun ist es ein Gebot, dass jeder, der Jesus folgen will, der an Gott glaubt, all seine Habe verkaufen muss. Nein, Petrus sagt zu Ananias und Sapphira, ihr hättet das Feld behalten können. Ihr hättet es verkaufen können und das Geld behalten können. Aber ihr hättet nicht lügen dürfen und den Geist Gottes betrügen. Es ist nicht eine Pflicht, dass ein Gläubiger alle seine Güter verkauft. Das ist nicht das 11. Gebot, so wie manche Franziskaner oder sowas daraus ein besonderes Gebot gemacht haben, man sollte doch in Armut leben. Nein, aber offensichtlich war das Geld und der Reichtum bei diesem jungen Mann sein Götze. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jesus sagt an anderer Stelle, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn das Geld euer Götze wird, dann brecht ihr das erste Gebot. Nicht Geld zu haben ist ein Verbot, ein Bruch des Gesetzes, aber da, wo es zu meinem Götzen wird, da, wo es die Stellung nimmt, die eigentlich Gott gebührt, da übertrete ich das Gebot. Und die Sünde ist nicht Geld zu haben, sondern den Geld zum Götzen zu machen. Und deswegen, Jesus zeigt ihm hier etwas auf. Dein Verhältnis zum Geld ist falsch. Entweder, weil du anderen etwas vorenthältst oder weil du es zu deinem Gott machst. Und um keinen Preis der Welt willst du es loslassen. In Römer 7, Vers 7 bis 10 heißt es, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies ich mir zum Tod. Paulus sagt, da, wenn das so schwarz auf weiß steht, da, wo ich so klar mich dagegen überstellen kann, wie in einen Spiegel hineinschaue, da sehe ich, da ist ja lauter Sünde in mir. Wenn ich die 10 Gebote richtig auslege, wenn ich verstehe, was damit gemeint ist, du sollst nicht begehren, oh, dann wimmelt es in mir nur so von Sünde. Und genau darum ist es gegeben. So wie Jesus sagt, dir fehlt etwas. Nein, deine Gerechtigkeit reicht nicht aus. Aber es soll uns auch dahin führen, zu dem wahren Weg in den Himmel. Es ist interessant, wie Jesus dieses Gespräch beginnt. Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Und warum sagt Jesus das? War er etwa nicht gut? Es gibt so manche liberale Kritiker, die wollen hier irgendwie an der Sündlosigkeit Jesu schneiden und sagen, ja, er sah sich selber nicht als gut an. Nee, darum geht es hier nicht. Er will diesen reichen Jüngling zu etwas führen. Weißt du eigentlich, was du sagst? Weißt du eigentlich, was es heißt, gut zu sein? Du hast einen falschen Maßstab. Du nennst einfach jeden, den du vielleicht hochachtest, nennst du gut. Aber der Maßstab Gottes ist das Gebot Gottes. Und dann letztendlich, einer ist gut, Gott. Dieser reiche Jüngling hat eigentlich besser geredet, als er es wusste. Jesus ist Gott. Jesus ist der eine, der gut ist und alles erfüllt. Und er ist der, zu dem uns das Gesetz hinleiten soll. Dass wir tatsächlich vor ihm uns niederwerfen, wie dieser reiche Jüngling. Aber nicht nur in einer äußeren Ehrerbietung, sondern in dem Vertrauen, er allein kann mich in den Himmel führen. Ich selber bin nicht gerecht, nur er ist gerecht. Und tatsächlich, es heißt hier von Jesus, er gewann ihn lieb. Er gewann ihn lieb. Und weil er ihn lieb gewann, zählt er ihm die 10 Gebote auf. Er sagte nicht, ach komm, ich hab dich lieb, ich lass dich so rein, ich führe dich schon ins Himmelreich, mach dir keine Sorgen, du darfst so bleiben, wie du bist. Er gewann ihn lieb und gerade deswegen konfrontiert er ihn mit dem Gesetz. So wie wir es heute Morgen gehört haben bei Judah, er musste zu dem Bekenntnis seiner Sünde kommen, um gerettet zu werden. Er muss das aufgeben, was ein Götze ist in seinem Leben, seine Sünde bekennen und Christus nachfolgen. Verkaufe, was du hast und das ist eigentlich das, worum es eigentlich geht, folge mir nach. Werde das los, was dich daran hindert, mir nachzufolgen. Ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist der Weg in das Himmelreich. Und die 10 Gebote, sie sollen uns darauf hinweisen, wir sind Sünder, aber wir brauchen den einen guten Gott, der Mensch geworden ist, um uns in den Himmel zu führen. In Römer 3, Vers 20 heißt es darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir brauchen Erkenntnis der Sünde und nicht einfach, damit wir sagen, okay, dann kann ich es alles halten, sondern damit wir lernen, wir selber können es nicht halten. Wir brauchen einen Retter. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es gibt manche Ausleger, die sagen, ah, vielleicht gab es irgendwie ein Tor in der Mauer, das hieß Nadelöhr, Tor. Und wenn sich ein Kamel richtig anstrengt, dann kann man das da irgendwie durchzwängen. Es gab so ein Tor nicht. Jesus meint wirklich das Nadelöhr von so einer Nähnadel. Und er sagt es doch. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander, wer kann dann gerettet werden? Wenn das der Maßstab ist, wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir selber sagen, es ist wirklich einfacher, ein Kamel durch eine Nähnadel, durch das Loch einer Nähnadel zu begleiten, als dass ein Gerechter dass ein Mann durch seine eigenen Werke in den Himmel kommt. Aber das dient alles zu der Erkenntnis, das, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Er hat seinen Sohn gesandt, den Guten, den Gerechten, dass er das ganze Gesetz Gottes erfüllt und seine Gerechtigkeit wird uns zugeschrieben. Er ist durchgebrochen zum Leben und alle, die in ihm sind, haben Leben. Aber auch uns Christen dient dieses Gesetz nicht nur zur Überführung, dass wir Sünder sind und selber keine Gerechtigkeit, das Himmelreich nicht verdienen. Jesus sagt, folge mir nach. Und tatsächlich soll uns das Gesetz auch helfen, Jesus nachzufolgen. Zu lernen, was gefällt Gott. Calvin sagt, in der Hand eines Christen, es ist wie so ein Gehstock, der uns hilft, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu wandeln. In 2. Korinther 3, Vers 3 schreibt Paulus, von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Hier zitiert Paulus gleichzeitig aus verschiedenen Stellen im Gesetz und den Propheten, aber worum es geht, ist, Gott schreibt durch die Wiedergeburt, dadurch, dass er unsere Herzen verändert, schreibt er eine Sehnsucht, einen Willen nach dem, was wirklich gut ist, in unsere Herzen, sodass wir ihm gerne folgen wollen und wissen, was Gott gefällt, darin wollen wir wandeln. Und es hilft uns, die 10 Gebote helfen uns, richtig ausgelegt zu verstehen, was Gott gefällt und was ihm missfällt. So, lasst uns um Gottes Gnade bitten, dass auch wir das Gesetz recht gebrauchen und überführt werden, da wo es notwendig ist, aber auch angeleitet werden, um Gemeinschaft mit Gott zu leben. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir, dass du auch all unsere Schwachheit und unsere mangelnde Erkenntnis siehst. Und du hast uns sogar die Gnade gegeben. Nicht nur, dass du ein Zeugnis deines Gesetzes in unser Herz gelegt hast und so viele Prinzipien und Gebote und Verbote aufgezeigt hast in dem Gesetz Mose, sondern du hast uns auch noch das ganze Moralgesetz kurz und bündig zusammengefasst in den 10 Geboten, dass wir uns daran prüfen, dass wir überführt werden, aber auch angeleitet werden, Herr, um ein Leben zu führen, das dich verherrlicht, das dir wohlgefällig ist. Und darum bitten wir dich, Herr. Wir wissen, dass wir in eigener Kraft und in fleischlicher Gesinnung dein Gesetz nicht erfüllen können. Aber du wirkst in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Du schenkst uns deinen Geist und du gibst uns einen neuen Sinn und einen neuen Willen und eine neue Kraft durch Christus, der für uns gestorben ist und in dem wir leben. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns nun auch Gnade gibst für die kommende Woche, für all die Herausforderungen im Kampf gegen die Sünde. Aber auch, Herr, hilf uns, dass wir leben in einer rechten Gesinnung und dir dienen jeden Tag, so dass dein Name verherrlicht wird und wir uns an dir wahrhaftig erfreuen. Amen.